Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Erinnern Sie sich noch an das schreckliche Bild von einem kleinen syrischen Jungen, der tot am Strand der türkischen Mittelmeerküste lag? Alan Kurdi hieß er, 3 Jahre alt, ertrunken auf der Flucht. Das Foto ging 2015 um die Welt und damit eröffnen der Politologe Volker Heinz und der Historiker Frank Wolf ihr gemeinsames Buch Hintermauern, geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft. Beide Autoren forschen schon länger zu diesem Thema der Flüchtlingspolitik, haben viel diskutierte Bücher publiziert. Der Komplex steht auch im Zusammenhang mit unserer diesjährigen Denkfabrik im Deutschlandfunk Kultur über die wehrhafte Demokratie. Und auch darüber diskutieren wir jetzt mit beiden Autoren. Wir sind miteinander verbunden über Leitung und Studio. Guten Morgen, Herr Heinz.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Und guten Morgen, Herr Wolf.
Guten Morgen.
Dieses Bild des toten kleinen Jungen, das trifft jeden Menschen, der kein Herz aus Stein hat, ins Mark. Es ist schwer zu ertragen, aber genau das müssen wir nach den Aussagen des damaligen Außenministers Heiko Maas oder des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Wir als Gesellschaft müssen solche Bilder aushalten. Jetzt einmal jenseits davon, dass es nach gefühllosem Pragmatismus klingt, was die beiden sagen. Herr Heinz, was ist für Sie grundsätzlich falsch an diesem Satz? Wir müssen diese Bilder aushalten.
Nun, wir müssen gar nicht. Also ich finde das unerträglich, diese Bilder. Und auch noch viel mehr die Dinge, für die es keine Bilder gibt. Es gibt seit 2014 52.000 tote Migranten an den Grenzen Europas und der Vereinigten Staaten und zahllose Berichte, Augenzeugenberichte über das, was zum Beispiel in Bulgarien und Kroatien geschieht mit migrationswilligen Personen, bis hin zu Folter, den Leuten werden die Zigaretten auf dem Körper ausgedrückt und Hundebisse und all diese Dinge. Ich finde nicht, dass wir uns daran gewöhnen sollten. Aber interessant an diesen Aussagen ist natürlich der Aufruf an unsere Gesellschaft, also an die demokratische Zivilgesellschaft Deutschlands, dass man sich bitte damit abfinden möge. Und ich denke, wir beide sehen da ein ganz großes Fragezeichen und gleichzeitig das Thema unseres Buches, was hinter den Mauern nämlich passiert.
Sie entwickeln in Ihrem Buch eine gänzlich andere Perspektive. Ja, Herr Wolf, Ihnen geht es nicht um den permanent diskutierten Wandel durch Migration für unsere Gesellschaften, sondern um den Wandel durch Abwehr von Migration. Und Sie bauen Ihre These hier auf einer berühmten historischen Utopie auf, der gleichnamigen von Thomas Morus, nämlich in seinem Roman Utopia von 1516. Was hat denn diese alte Gesellschaftsvision uns hier zu sagen?
Also sie ist für uns aus einer gewissen Perspektive auch eine Warnung oder ein Aufhänger, um zu zeigen, diese Idee, dass man eine Gesellschaft, eine freie Gesellschaft hinter Mauern aufbauen könne, sehr alt ist. Aber das heißt nicht, dass sie richtig ist. Also bei Morus, da ist eben auch der erste Akt sozusagen, den der Staatsherr gibt, um seine Utopie aufzubauen, dass man einen Graben gräbt und sich gewissermaßen mit einer Mauer aus Wasser einhüllt, um sich von Fremden zu schützen. Und da drin dann frei eine Gesellschaft entfaltet zu können. Und wir in unserem Buch blicken jetzt darauf, erstens, dass diese Idee, wir müssen nach außen hart sein, damit wir innen demokratisch sein können, heute noch existiert oder wieder sehr, sehr stark geworden ist, insbesondere in den letzten Jahren immer stärker wird und dieses Aushalten müssen, was Sie beschrieben haben am Anfang, gehört dazu. Und zweitens, dass das ein Fehler ist, also dass diese Wahrnehmung, eine Demokratie könne sich durch undemokratische Grenzen schützen, deswegen fehlerhaft ist, weil die Grenzen einfach Teil unserer Gesellschaft sind und wir sie als solche verstehen müssen, dass also an diesen Stellen unsere Demokratie gerade an solchen Stellen, wie auch in anderen Stellen im Justizsystem, geschützt werden muss.
Aber was erzeugen denn die Mauern, die geschlossenen Grenzen, wenn wir uns dahinter verschanzen als Gesellschaft, Herr Heinz?
Gut, erstmal muss, damit diese Mauern funktionieren, diese Befestigung, die Gewalt, die nach außen wirkt, damit diese Dinge funktionieren, muss die Gesellschaft umgestaltet werden. Also es müssen Bedrohungsgefühle systematisch erzeugt werden. Es muss, was uns ganz wichtig ist, der Grenzschutz, die verschiedenen Polizeien und Frontex und so weiter, die Europäische Grenzschutzagentur müssen enorm erweitert werden. Milliardenschwere Investitionen in diese Apparate müssen reingehen. Es muss wir beobachten eine Erosion von Rechtsstaatlichkeit, besonders in den Grenzgebieten. Also wenn Sie sich Polen anschauen, wo inzwischen Ärzte ohne Grenzen in dem Grenzgebiet zu Belarus nicht mehr operieren darf und Journalisten ausgewiesen werden, ähnliche Phänomene in Bulgarien, von Ungarn ganz zu schweigen. Das heißt, dieses Gift wirkt in die Gesellschaften hinein. betroffen sind eben nicht nur Leute, die nach Europa hinein wollen, sondern auch alle möglichen anderen Instanzen unserer eigenen Gesellschaften. Das ist das Kernargument.
Ich meine, der giftig schillernde Begriff dafür ist die Festung Europa, ja, also sprich die Europäische Union. Und Sie verschärfen Ihre Kritik, wenn Sie schreiben, dass die Grenzregime der Gegenwart ja ohne den Begriff des Rassismus auch nicht zu verstehen sind. Herr Wolf, was genau meinen Sie damit?
Also zum einen, ganz kurz, genau, Festung Europa ist natürlich ein wichtiger Begriff, den wir im Buch aber auch kritisieren und problematisch darstellen, weil er diese Suggestion der Abschottung auf mehreren Ebenen unseres Erachtens problematisch fehlerhaft darstellt. Wir sollten uns wirklich davon befreien. Und auch auf den Grund der Geschichte dieses Begriffs. Da gehen wir im Buch ein. Die geht eigentlich letztlich zurück in den Nationalsozialismus. Aber wichtig für uns aus dieser Stelle ist gerade tatsächlich solche längeren Linien und auch in Europa die Formierung des Gedankens, dass oder die Formierung dieser Wahrnehmung, was eigentlich Europa ist, ganz stark angebunden ist an den Entstehungsprozess der europäischen sich einigenden Staaten, die jetzt die Europäische Union sind, die vergisst in dieser Geschichte, die für uns sehr wichtig ist, einerseits der offenen Grenzen, des Aufeinanderzugehens, der Friedenspolitik, die aber vergisst, dass dies geschehen ist, nicht nur in einer Zeit des Kolonialismus, sondern auch in den Versuchen, den Kolonialismus dieser Zeit zu retten und zu institutionalisieren. Denn Frankreich vertrat mit der Europäischen Einigung tatsächlich koloniale Ziele. Und in Europa, in Deutschland, in anderen postkolonialen Staaten, waren diese natürlich alles andere als bearbeitet. Da beginnen wir ja gerade erst heute damit. Wir haben das also mitgenommen in unsere sozialen Logiken und in unsere Ausgrenzungsmechanismen, über die wir gar nicht nachdenken. Und das finden wir sehr problematisch.
Aber wenn ich das richtig verstehe, basiert das Projekt Europa Ihrer Meinung nach also dann weniger auf der Sicherung von Frieden, Freiheit, Demokratie, sondern eben auf Rassismus und Ausschluss. Da legen Sie die Axt ja ganz schön an den europäischen Gedanken.
Nee, es basiert nicht nur darauf. Ich würde sagen, wir übersehen die Ambivalenz aus genau beidem. Europa fundiert auf genau beiden Fundamenten. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit dem einen, nämlich dem, das uns sehr gut gefällt, was wir auch extrem wichtig finden, die Idee der offenen Grenzen, des annähernd Europas. Darüber schreiben wir ja auch ganz klar, das ist eine wirklich progressive Idee. Das war eine tolle Idee Europas. Sie hat nur vergessen, dass man diese Außengrenzen nicht einfach so gestalten kann, wie dann ein Nationalstaat im 19. Jahrhundert, von dem man sich ja gerade als Modell entfernen will, weil er in große Katastrophen geführt hat.
Kommen wir mal auf die Flüchtlinge, die jetzt hier sind, bei uns im Land. Nun hat der Krieg in der Ukraine das Problem noch in einer anderen Weise zugespitzt. Man könnte es ja vielleicht positive Diskriminierung nennen. Die schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine gelten als echte Flüchtlinge. Die anderen aus Afrika und dem Vorderen Orient werden sozusagen herabgestuft. Ich meine, das ist der nächste böse Widerspruch, den Sie klar benennen. Aber wir müssen uns ja auch irgendwie mal an die Auflösung dieser Widersprüche machen. Was wäre denn hier eine Möglichkeit, Herr Heinz?
Also das ist erstmal ein gutes Beispiel und das bestätigt so ein bisschen das, was Frank Wolf eben gesagt hat, dass Flüchtlinge werden eben unterschiedlich behandelt, wobei es auch unterschiedliche Situationen sind, das sehe ich sehr wohl. Wir sind ja sozusagen die unmittelbare Nachbarregion zur Ukraine, ist eine etwas andere Lage. Aber ich musste immer denken an den Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Gauck, der gesagt hat, unser Herz ist weit und unsere Möglichkeiten sind beschränkt und ich würde das eigentlich ja umkehren. An diesem Ukraine-Beispiel kann man gut sehen, dass unsere Möglichkeiten enorm sind. Also wir konnten in relativ kurzer Zeit über 1 Million weitere Kriegsflüchtlinge aufnehmen und Berlin allein 100.000 relativ geräuschlos, solche Dinge funktionieren. Und also unsere Möglichkeiten sind sehr viel weiter, als wir denken, aber unser Herz ist, wenn man so will, eng und unsere Gesetze erodieren und die EU-Innenminister tun eben auch in den nächsten Tagen alles dafür, das Asylrecht immer weiter zusammenzustreichen und es gibt ja auch inzwischen offene Angriffe auf die Genfer Flüchtlingskonvention, auf die Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter. Das heißt, wir machen uns da kleiner und enger, als wir es eigentlich können.
Wissen Sie, ich fand Ihr Buch so erhellend wie ernüchternd aber auch. Also diese freiheitliche, humanistische Liberalität, die hier immer mehr verdunstet, das zeigen sie wirklich sehr, sehr intensiv. Und man merkt es ja an sich selbst, wenn man die Nachrichten hört oder im Fernsehen sieht. Ja, natürlich müssen wir den Menschen helfen, sie versorgen, aber dann immer die Frage, wo sollen sie denn alle hin? Schließlich, wo finden sie einen Platz in unserer Gesellschaft? Und die nächste Meldung ist dann, dass scharenweise Wählerinnen und Wähler zu den rechtspopulistischen Demagogen laufen, die mit Wonne ihr Öl in dieses Feuer gießen. 18% bundesweit für die AfD. Jetzt meine Güte, da verliere ich irgendwie ein bisschen den Mut. Sie nicht, Herr Wolf, Herr Heinz?
Ja, also ja, das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir uns für dieses Buch zusammengetan haben, weil es uns da ganz ähnlich geht. Wir wollen nur sagen, da gibt es einen Grundfehler in der Logik, nämlich zu sagen, der Rechtsradikalismus würde dadurch eingegrenzt, wenn wir selbst deren Aufgaben übernehmen, nämlich die uns als Fremderscheinten nach außen zu halten. Das ist genau das Ziel dieser Rechtsradikalen unter anderem oder Rechtsextrem, in das wir eben nicht hineingehen sollten als Gesellschaft. Ich glaube, wir können, die Ukraine-Beispiel ist ein sehr schönes Beispiel auch zu sehen, gerade in solchen erfolgreichen Politiken, die ja doch extreme Belastung auch bedeuten, kann man sehen, dass die Integrationsverhinderung, die zum Beispiel in Deutschland entwickelt wird, für Flüchtlinge einen gegenteiligen Effekt hat, nämlich die Apparate unglaublich überfordert, anstelle die Leute in die Gesellschaft hineinzuführen. Wir sehen aber zudem, dass die ganze Diskussion, wir wollen, glaube ich, grundlegend daran, geschieht vor dem Hintergrund, dass die europäische Gesellschaft ein Entweder-Oder hätte. Entweder Freiheit oder Grenzschutz. Und das stellen wir in Frage. Wir sagen, der Grenzschutz widerspricht der Idee der Freiheit und betrifft uns, weil sie das nicht garantieren können an den Grenzen. Wir müssen also zurück in die Verwaltung, in die Administration und auch natürlich an das, was besprochen war zwischen Bund und Ländern, an Methoden der Hilfe, der Verteilung der Worker on the ground.
Sozusagen. Aber nochmal zurück zu diesem Gauk-Wort. Also unser Herz ist weit, der Platz ist beschränkt, wir drehen es jetzt um. Was sagen Sie denn, Herr Wolf, einem Kommunalpolitiker oder einem verzweifelten Bürgermeister, der 500 Flüchtlinge vor den Toren hat, in Behelfsunterkünften hat und seine Bürger in der Stadt laufen ihm dann das Bürgermeisteramt ein und sagen, ja, wie soll denn das gehen?
Ich sage ihm als erstes, dass er absolut recht hat, den Bund einzufordern, dass er an dieser Stelle eintreten muss. Genau. Das ist der ganz wichtige Punkt. Der nächste ist, dass er wirklich, da hat er vollkommen recht damit. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das kann man nicht nur auf die Kommunen lagen. Also so in dieser Art und Weise auf die Kommunen auslagen, wie es derzeit geschieht und die Länder. Aber viel wichtiger an der Stelle ist noch, wir leben in einer Welt, in der wir die Migration von außen nicht verhindern werden. Das ist eine ganz wichtige Grundlage. Wir können das Problem nicht als solches auflösen. Das muss tatsächlich Demokratie und die Politik demokratisch gestalten. Wir können es nur aufzeigen, und das macht die Migrationsforschung an vielen Stellen, die Mauern werden das nicht verhindern. Wir diskutieren ja nicht ohne Grund jetzt schon Grenzkontrollen zwischen Polen und Deutschland, weil die Mauer nicht mal, die Zaunmauer, die Polen gebaut hat, nicht mehr in der Art und Weise funktioniert, wie es versprochen ist. Das klappt nicht. Das müssen wir anders angehen, nämlich zurück in die Verwaltung.
Ich hoffe jedenfalls, dass Ihr Buch Eingang in diesen gesellschaftspolitischen Diskurs findet. Vielen Dank Ihnen, Volker Heinz, Frank Wolf, für dieses Gespräch.
Danke.
Und Ihr gemeinsames Buch heißt Hinter Mauern, geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft, ist jetzt in der Edition Surkamp erschienen mit 187 Seiten für 18 Euro. Und wie vorhin schon gesagt, über dieses Thema der wehrhaften Demokratie und drumherum dreht sich auch unsere Denkfabrik in diesem Jahr hier im Programm auf vielen Foren. Schauen Sie mal online unter Denkfabrik Deutschlandfunk Kultur, da finden Sie blitzschnell alles.